Johannes 1, wir schalten jetzt um. Es ist also jetzt nicht mehr da Familienfreizeit, sondern es geht um zwei Jünger. Vers 35. Des anderen Tages stand abermals Johannes und zwei seiner Jünger, und als er sah Jesus wandeln, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das ist verdolmetscht Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und sehet. Sie kamen und sahen es und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die es von Johannes hörten und Jesus nachfolgten, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das ist verdolmetscht der Gesalbte, und führte ihn zu Jesus. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, des Johannes Sohn. Du sollst Kephas heißen, das wird verdolmetscht Fels.
Auch hier ist es wieder so, dass wir jetzt gerade einen Text gehört haben, aber wenn ich so diese biblischen Brüderpaare immer betrachtet habe, ist das natürlich klar, dass man sich auf mehrere Texte beziehen muss. Aber was da fehlt, kann ich vielleicht entweder noch lesen oder kurz dann erzählen. Es geht also um Andreas und Petrus oder Petrus und Andreas. Diese Reihenfolge ist uns ja vertrauter, Petrus und Andreas. Meist ist der Petrus vorne dran. Er ist der, der sich zuerst immer zu Wort meldet, ein schnelles Mundwerk hat, der aktiv ist, von dem hauptsächlich die Rede ist, der immer als erster die Initiative ergreift. Also wir denken daran, dass er, als Jesus da kam, auf dem Wasser ihm entgegenging und dass er, als Jesus gefangen genommen werden sollte, das Schwert zog und reinschlug. Also immer einer, der gleich vorne dran ist. Und Jesus setzt ihn daraufhin ja auch ein als Fels, als den, auf dem die Gemeinde gegründet werden soll. Und dass er das hier schon, wie in diesem gelesenen Text eben gehört, bei der ersten Begegnung sagt, das macht deutlich, wie entscheidend und wichtig das ist. Das ist also das Verhältnis zwischen den beiden. Andreas steht einfach ein bisschen im Hintergrund und Petrus ist immer vorne dran. Er steht im Vordergrund. Auf ihn sehen sie alle, von ihm ist immer die Rede. Aber deswegen auch dieser Text am Anfang, das ist auch der erste Text überhaupt, der uns Petrus und Andreas vor Augen führt. Am Anfang ist es anders. Zuerst tritt der Andreas in unser Blickfeld. Er ist der Erste, der Jesus kennenlernt, also der erste von den beiden. Er ist einer der Jünger von Johannes, dem Täufer. Und da wird er nun in ziemlich dürren Worten berichtet, dass er also sehr kurz berichtet, dass er ein Jünger des Johannes war. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass der Andreas einer war, im Gegensatz zum Petrus, der immer sehr schnell war und ein bisschen oberflächlich manchmal vielleicht auch, dass der Andreas jemand war, der gesucht hat, ein Gottsucher, einer, der es ernst nahm, der gegrübelt hat über die wichtigen, die ewigen, die entscheidenden Fragen. Er war ein Jünger des Johannes. Er ist der Sache nachgegangen, was das mit diesem Johannes auf sich hat, der Petrus nicht. Simon hieß er damals ja noch. Er ging also zu Johannes dem Täufer, weil man davon redete, dass er irgendwie etwas Neues von Gott her zu sagen hatte, und das interessierte ihn, das beschäftigte ihn. Er hat also das erkannt, dass Jesus nun der Messias ist, weil Johannes der Täufer selbst auf ihn hingewiesen hat, hat ihn kennengelernt, nicht gründlich, aber in dieser kurzen Begegnung zumindest zusammen mit Johannes, das gemerkt, das muss wohl der Messias sein. Wenn das Johannes schon sagt, und Sie haben wahrscheinlich irgendwie einen Eindruck von seiner Persönlichkeit bekommen, von der Persönlichkeit Jesu, und haben sofort gespürt, das ist der Messias. Und sofort muss er gleich zu Petrus hin, zu Simon hin. Das muss er ihm erzählen. Es ist also klar, dass Andreas, der nachher kaum noch in Erscheinung tritt, in den weiteren Berichten, in den Evangelien, dass der durchaus nicht nur so ein Mitläufer war, nur eine unwichtige Figur, sondern er war der Anstoß, weshalb Simon überhaupt zu Jesus fand. Und er selber spielte dann auch ja noch eine wichtige Rolle. Vielleicht war es so, dass Andreas der Gottsucher war, der sich Gedanken gemacht hat um entscheidende Fragen und der dann auf diese Weise zu Jesus gefunden hat, also über Johannes den Täufer zu Jesus gefunden hat, während Petrus einer war, dem es so ging, wie es ja, habe ich so von verschiedenen Evangelisten schon gehört, heute offenbar vielen Menschen geht, dass sie fasziniert sind von dem, was von Jesus gesagt wird, dass sie vielleicht auch irgendwie einen Sinn des Lebens suchen, aber so die tiefgehenden Fragen, etwa die Fragen der eigenen Schuld, der Gerechtigkeit vor Gott und so, das beschäftigt viele Leute heute nicht so sehr. So haben mir verschiedene Evangelisten schon oft erzählt, das muss wohl früher anders gewesen sein. Man sagt das ja auch allgemein zur Zeit Luthers, wäre eben die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, noch eine wichtige Frage gewesen, die die Leute bewegt hat, aber heute bewegt das keinen mehr. Das heißt natürlich nicht, dass wir diese Frage nicht stellen müssen und auch beantworten müssen, aber es ist sicher wahr, dass sehr viele von dieser Frage nicht umgetrieben sind. Wie ist das mit unserer Schuld? Wie finde ich einen gnädigen Gott? Wie finde ich die Gerechtigkeit vor Gott? So ein Mann könnte der Petrus gewesen sein. Und erst später, als er in der Gemeinschaft mit Jesus war, erkannte er, was dazugehört, zu Jesus zu gehören. Dass da auch die Frage der Schuld geklärt sein muss, die Frage der Gerechtigkeit. Das geschah ja dann bei dem Fischzug auf dem See Genezareth. Zwei unterschiedliche Typen, die beiden also. Der eine ein tiefer, ernster Mensch, aber ein bisschen zurückgezogen. Der andere immer schnell vorne dran, temperamentvoll, sehr aktiv, aber vielleicht auch zunächst mindestens ein bisschen oberflächlich. Am Anfang war es also Andreas, der den Anstoß gab, aber dann kriegt Petrus eine besondere Bedeutung. In all den Listen, wo die Apostel aufgezählt sind, steht er immer an erster Stelle. Und das heißt auch mal in Matthäus 10, Vers 2, zuerst Petrus, dann, und dann werden die anderen alle aufgezählt. Also das war auch von Jesus her wohl so beabsichtigt, dass er von vornherein der Anführer, der Sprecher dieser Gruppe sein sollte. Und nachher bekam er ja so diese Schlüsselposition, entsprechend der persönlichen Begabung, die er hatte. Und das nicht nur in der Stellung, in der Gruppe, in der sie waren, nicht nur nach außen hin, sondern auch in der Nähe zu Jesus. Es gab ja diese verschiedenen Jüngerkreise, es gab diese große Menge Volks, von dessen Glauben man wohl nicht so allzu viel halten kann, die liefen dann immer wieder weg und so. Dann gab es diese 70, die etwas treuer sich zu ihm hielten und die mehr begriffen hatten von seinem Evangelium und die dann Jesus auch zu zwei und zwei ausgesandt hat. Dann gab es noch einen engeren Kreis, eben die 12, und dann gab es noch einen engeren Kreis, die 3, die besonders mit Jesus befreundet waren, kann man vielleicht mal so menschlich sagen, das war eben der Petrus und der Johannes und der Jakobus. Und da fragt man sich, wieso war eigentlich der Andreas nicht dabei? Wenn der Johannes und Jakobus als Brüder in diesem engen Kreis um Jesus waren, warum war der Bruder des Petrus nicht dabei, der Andreas? War der vielleicht dann neidisch oder eifersüchtig oder was? Davon ist uns nichts berichtet, was natürlich nicht heißt, dass es nicht gewesen sein kann. Aber es ist nicht erzählt. An anderen Stellen wird manchmal berichtet, dass die Jünger untereinander sich stritten, wer wohl der Größte und der Wichtigste wäre. Aber in dieser Sache nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Andreas das so hingenommen hat. Also Sie erinnern sich, diese 3, die also etwa in Gethsemane dabei waren oder die auf dem Berg der Verklärung mit dabei waren oder bei der Auferweckung der Tochter des Jairus. Die Nähe zu Jesus, vielleicht hatte Andreas das begriffen, die Nähe zu Jesus, die besondere Freundschaft, bedeutet ja auch Verantwortung und bedeutet besondere Pflichten. Und manchem kann eben Jesus diese besondere Verantwortung auferlegen und andere nicht. Und vielleicht hat der Andreas das dankbar hingenommen, dass er nicht diese große Verantwortung tragen musste wie der Petrus. Ich habe mir jetzt mal so 8 Punkte gemacht. Für jeden Punkt habe ich jetzt, wenn ich das richtig sehe, noch 1,5 Minuten. Also gucken, dass wir halbwegs fertig werden. Sonst müssen wir nachher einen Schluss weglassen. Ich wollte gerne mal an einigen Punkten so die Entwicklung des Petrus aufzeigen. Und der Andreas spielt am Rand immer mit eine Rolle. Beziehungsweise in den letzten Schritten eigentlich nicht mehr. Ich überschreibe das mal Quo Vadis Petrus, also kann ja nicht jeder so gut Latein wie der Bruder Mössinger, also Quo Vadis heißt, wohin gehst du? Vielleicht ist das bekannt, das kommt von so einer bekannten Legende wo das ja eine Legende und das wurde ein Buchtitel und schließlich ein Film, wo das Jesus zu Petrus, Petrus zu Jesus gesagt haben soll, als er aus Rom floh und dann sagt dann Jesus zu ihm, wenn du weggehst, dann gehe ich dahin. Und so. Also ist natürlich nur eine Legende. Aber jedenfalls Quo Vadis eigentlich zu Jesus gesagt und da möchte ich das jetzt mal auf Petrus anwenden, weil in diesen Worten, die ich zitieren möchte, immer vom Gehen, vom geführt werden, vom Weggehen, Hingehen und so weiter die Rede ist, denke ich, passt das ganz gut. Der erste Schritt also in dieser Entwicklung des Petrus, was wir eben gelesen haben aus Johannes 1, führte ihn zu Jesus. Also der erste Schritt für Petrus bestand darin, dass ein anderer ihn an der Hand nehmen musste, sozusagen, natürlich nicht richtig, und hinbringen musste zu Jesus. Das ist der Anfang unseres Glaubenslebens, dass ein anderer uns dahin bringt. Selbst wenn einer jetzt für seinen entscheidenden Schritt in die Nachfolge Jesu keine persönliche Seelsorge in Anspruch genommen hat oder nimmt, ist es ja doch eben durch andere mitgeschehen, weil er durch andere das Wort gehört hat und dann eben den entscheidenden Schritt tut. Jeder, der einen weiten Weg geht, muss irgendwann anfangen. Jeder Schnellläufer oder Marathonläufer oder so hat mal auch als Säugling die ersten Schritte gelernt. Nee, nicht als Säugling. Ich meine, als Säugling gelegen und dann später die ersten Schritte gelernt an der Hand der Mutter. Also das gehört einfach dazu. Wir brauchen die Hilfe von anderen, die uns auf den richtigen Weg bringen. Und das war in diesem Fall der Andreas. Er hat ihn auf den richtigen Weg gebracht, führte ihn zu Jesus. Aber, wie schon erklärt, offenbar war das nur erstmal etwas Oberflächliches. Da war noch nichts Entscheidendes in seinem Leben geschehen. Er war irgendwie fasziniert von Jesus. Da musste wohl schon was dran sein. Aber ging er dann wieder zurück, arbeitete als Fischer weiter und hatte wahrscheinlich die Absicht, gelegentlich immer mal wieder hinzugehen und bei Jesus sich so ein paar Vorträge anzuhören und so. Aber das hatte noch nicht bis in die Tiefe hineingewirkt bei ihm. Diesen zweiten Schritt tut dann oder initiiert Jesus selber in dieser Geschichte, die ich deswegen jetzt nicht extra lesen muss, vom Fischzug in Lukas 5. Er sucht den Kontakt mit Petrus, weil er mit ihm weiterarbeiten will. Er weiß, das reicht noch nicht, was bei dem Petrus passiert ist. Wie macht man das, wenn man so mit aktiven Menschen Kontakt sucht? Da geht man nicht hin und sagt, hör mal, ich will dir mal helfen oder ich will dir was sagen, sondern da geht man hin und sagt, hilf du mir. Das hat ja Jesus zum Beispiel auch bei der Samariterin gemacht, gib mir zu trinken. Also man kann manchmal mit aktiven Menschen den Kontakt am besten finden, wenn man ihre Aktivität anspricht und sie etwas tun lässt. Das tut Jesus, lass mich in dein Boot steigen und führe mich da hinaus. Dann konnte er nun zu diesen Menschen sprechen. Wer schon mal, wie ich das Vorrecht hatte, in Israel zu sein, der kennt vielleicht den kleinen Hafen von Kapernaum. Das ist wie so ein Amphitheater, so halbrund und das Ufer steigt so schräg an. Also man sagt, dass wahrscheinlich das akustisch gut möglich war in einer Zeit, wo man noch keine Lautsprecheranlagen hatte, von dem Boot aus in der Mitte dieses kleinen Hafens zu den Leuten am Ufer zu sprechen. Das war also eine Strategie von Jesus. Er bittet ihn, das für ihn zu tun und Petrus tut das auch und sitzt nun mit dem Boot und muss zuhören, was Jesus sagt. Vielleicht auch so ein kleiner Trick, dass er nun also nicht weg kann. So aktive Leute, die rennen dann immer raus. Ich meine nicht nur, wenn die Kinder schreien, sondern auch sonst. Das ist einfach, die können da nicht so lange still sitzen. Nun musste er also neben Jesus im Boot sitzen und mal zuhören, was Jesus zu sagen hatte. Dann der nächste Schritt wieder, den Jesus mit ihm geht. Er sagt, nun fahr hinaus auf die Höhe und wirf die Netze aus. Er sagt doch nicht, also wir hätten ja Fische vom Himmel fallen können oder irgendwas, also oder hätte die Fische gleich daher treiben können. Nein, er muss etwas tun. Er muss auf die Höhe hinausfahren, also zur Mitte des Sees und das Netz auswerfen. Jesus weiß schon, wie er ihn anpacken muss, den Petrus. Und nun steht das auf der Kippe. Macht er das oder macht er das nicht? Begreift er, dass hier etwas ganz Besonderes passiert? Und er sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, also gearbeitet, nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich es tun. Also soweit ist er inzwischen gekommen, das Wort Jesu hat diese Wirkung in ihm gehabt, dass er es jetzt tut. Und dann, wir kennen die Geschichte, fängt er diese große Menge Fische und dann sinkt er da mitten im Boot vor Jesus nieder, wahrscheinlich mit den Knien zwischen den klitschigen Fischen, da irgendwie, stelle ich mir das so vor, und Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist der zweite Schritt, von dem ich sprechen wollte, wegen dieses Gehen, geh von mir hinaus. Also, Er merkt, da ist ein riesiger Abstand zwischen Jesus und mir und den kann ich nie überbrücken. Ich hatte ja vorgehabt, mit ihm zu gehen oder irgendwie mich an ihn anzulehnen und von ihm zu lernen, ist ja alles in Ordnung. Aber diese unmittelbare Nähe zu Jesus, das bringt alles bei mir durcheinander. Ich passe nicht zu ihm, ich bin ein sündiger Mensch und dieser Wundertäter, der so etwas Großartiges machen kann, das muss ein Heiliger sein, der von Gott gesandt ist. Da passe ich nicht einfach hin. Und deswegen sagt er, übrigens auch, kann man seine Aufmerksamkeit mal darauf lenken, sagt nicht, bleib du hier, ich gehe weg, sondern geh du weg, ich bleibe hier. Also geh von mir hinaus. Er denkt immer noch sehr stark von sich aus, geh weg von mir, wir passen nicht zusammen. Und dann sagt Jesus etwas, was auch natürlich mit dieser aktiven Art des Petrus zusammenhängt, folg mir nach und ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Er sagt nicht, komm mit mir, ich vergebe dir und dann hörst du mal schön zu und ich werde dir alles erklären und dann werde ich für dich sorgen und so, sondern ich werde dir an die Arbeit stellen, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Ich denke, das ist auch nicht umsonst, dass Jesus das hier im Vordergrund stehen lässt, dass dieser aktive Mann auch wirklich an die Arbeit gestellt wird. Aber ich denke, damit war ihm auch klar, dass hier geistliche Probleme gelöst werden. Diese Kluft, die zwischen ihm und Jesus besteht, wird überbrückt. Es wird ihm seine Schuld genommen, er darf in die Nachfolge Jesu treten. Und das tun sie dann auch, das wäre dann der dritte Schritt, sie verließen alles und folgten ihm. Auch da ist der Andreas natürlich mit eingeschlossen. Also nicht nur der Petrus, der Anlass dafür war, sondern die anderen auch und dann auch eben der Johannes und der Jakobus in dem anderen Boot, das nun kam, um ihnen beim Rausziehen zu helfen. Sie verließen alles und folgten ihm nach. Jetzt ist es klar, jetzt ist die Grundlage klar. Jetzt gehören sie zu ihm. Jetzt wollen sie ihn nicht nur gelegentlich mal besuchen und so, sondern sie haben sich ihm anvertraut, sie haben sich ihm verschrieben. Die Grundlage ist gelegt. Ich denke, dass in unsere Verhältnisse übertragen muss ich nicht immer tun. Ich denke, jeder tut das ja für sich. Ist bei uns die Grundlage richtig gelegt, gehören wir ganz zu ihm und können wir ihm ganz dienen. Der vierte Schritt, da denke ich an diese Geschichte, wo sie mit Jesus auf der anderen Seite des Sees waren und dann hat er sie weggeschickt und sie fuhren nach Kapernaum zurück und es wurde dunkel und ein Sturm kam auf und auf einmal, nachdem sie schon in Angst und Anspannung waren, können sie das schaffen und wahrscheinlich auch sehr angestrengt, weil sie kräftig rudern mussten, auf einmal wird das noch schlimmer, diese Angst, in der sie sind, als da plötzlich eine weiße Gestalt auftaucht und die schwebt da über dem Wasser. Was machen das sein? Und so, Gespenst, ich weiß nicht, ob die wirklich an Gespenster glaubten, aber irgendwie etwas Merkwürdiges, etwas Beunruhigendes. Und dann erkennen sie, dass es Jesus ist. Und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen auf dem Wasser. Natürlich auch wieder ein Zeichen für diese Spontanität, für dieses Aktive, ich will was machen und so. Aber ich denke, es zeigt sich hierin auch schon mehr als nur so sein menschliches Wesen. Es zeigt sich hier auch die Liebe, die er zu Jesus hat. Ein nüchterner Mensch, so wie ich vielleicht etwa, hätte dann wahrscheinlich gesagt, ja, Jesus kann das wahrscheinlich, dass ich auf dem Wasser gehe, aber warum? Er kommt ja sowieso. Und wartet man noch einen Moment, dann ist er da und dann müssen wir doch nicht dahin gehen. Aber der Petrus, der ist so voller Liebe zu Jesus, er möchte jetzt zu ihm hin. Da kann ihn nichts mehr halten. Er lass mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und ich denke an diesem Punkt, da, wenn wir eben noch festgestellt haben, Andreas und Petrus sind immer gleich und allmählich merken wir jetzt, zuerst hat es mit Andreas angefangen, allmählich merken wir, der Petrus fängt an, wenn man das mal so menschlich sagen soll, den Andreas zu überholen. Er geht weiter. Seine Liebe ist stärker oder jedenfalls stärker zu sehen und zeigt sich in seinem Glauben. Er geht also zu Jesus auf dem Wasser und erlebt tatsächlich das Wunder, dass er auf dem Wasser gehen kann. Und dann, ich muss das nicht näher ausführen, er leidet natürlich seinen Glaube auch schon wieder Schiffbruch, als er da diese große Welle sieht. Die Realität bringt ihn plötzlich wieder in Zweifel, diese große Welle. Aber Jesus hält ihn. Auch ein großartiges Erlebnis. Vielleicht musste das auch so sein, dass er merkt, es kommt nicht auf meinen Glauben an und auch nicht auf meine Liebe zu Jesus, die dieses Wunder tut. Nicht, dass ich so bin, dass ich zu ihm hin will. Also das, was aus mir selber herauskommt, bewirkt, dass ich jetzt auf dem Wasser gehen kann, sondern Jesus selber ist das. Er hat mir den Auftrag gegeben, komm, und darum kann ich gehen. Und wenn mein Glaube nachlässt und ich wieder sinke, ist er doch immer noch da und hält mich fest. Und gehen sie zusammen ins Boot und die anderen alle und Andreas dabei natürlich mit, die staunen. Die staunen und beten an, was kann dieser Jesus für Wunder tun? Großartig, dass wir ihm gehören und ihm nachfolgen können. Da lernen sie alle, da kriegen sie alle etwas mit geistlich von dem, was Petrus für sie erlebt hat. Petrus ist vorangegangen und sie alle, auch Andreas, gewinnen dadurch. Und dann der fünfte Schritt auf diesem Wege, Quo Vadis, Petrus, da sind sie dann, ist ein bisschen schwierig, das immer zu ordnen, was im Lukas und Johannesevangelium steht und so, aber es ist offenbar, wenn man das richtig sieht, ziemlich dicht dahinterher gewesen, sind sie wieder am Ufer. Und da kommt diese Versammlung, wo dann die Juden alle zusammen sind und Jesus diese Rede hält von seinem Fleischessen und seinem Blut trinken und so, da ärgern sie sich und da gehen sie alle weg. Und Jesus sagt zu ihnen, wollt ihr auch weggehen? Er stellt es ihnen also frei, sie sind jetzt an einen Punkt angekommen, wo man einfach mal reflektieren muss, mal rückschauen muss, wie ist es denn eigentlich, wollen wir denn diesen Weg noch gehen? Wir wollen ja nicht einfach so aus Gewohnheit hinter Jesus hertrotten, sondern man muss sich ja mal darüber Rechenschaft ablegen, was wollen wir eigentlich? Und wenn ihr auch weggehen wollt, bitte tut das. Und Petrus sagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das haben wir geglaubt und erkannt. Und achten Sie auf diese Reihenfolge. Wir haben es nicht erst erkannt, also von der Ferne beobachtet und verstandesmäßig analysiert, ist er oder ist er nicht der Sohn Gottes? Und nachdem wir festgestellt hatten, es ist nicht mehr zu widerlegen, er ist es, dann sind wir in seine Nachfolge getreten und haben ihm geglaubt, sondern umgekehrt, wir haben geglaubt und erkannt. Wir haben uns darauf eingelassen. Wir sind in die Nachfolge Jesu getreten, natürlich in einzelnen Fällen haben sie auch etwa bei dem Fischzug schon das Wunder gesehen und das hat sie dann wieder im Glauben bestärkt. Aber in der großen Linie steht immer erst der Glaube und dann macht man seine Erfahrungen, dann erkennt man mehr und mehr, wer Jesus ist. Auch da spricht der Petrus per Wir, spricht für die anderen, spricht auch für seinen Bruder Andreas. Aber nicht, weil die nicht reden konnten, sondern weil er immer so schnell war, dass die anderen gar nicht so schnell dachten, die gar nicht, wie er schon immer mit seinem Mundwerk vorne dran war. Aber es hatte auch Hand und Fuß, was er sagte. Es stimmte. Es war das, was sie selber empfanden. Und jawohl, das, was der Petrus sagt, das ist auch unsere Meinung. Jawohl, wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus bist. Dir wollen wir folgen. Auch der Andreas schließt sich da seinem Bruder an. Wohin sollten wir gehen? Es gibt keine Alternative. Es gibt keinen anderen Weg, den wir gehen könnten. Gibt es für uns andere Wege? Können wir uns ein Leben ohne Jesus auch ganz gut vorstellen? Und dann der sechste Schritt. Jetzt sind sie also so richtig in der Gemeinschaft mit Jesus, Petrus vorneweg. Die Liebe zu ihm ist dokumentiert, klar festgehalten. Sie haben Glaubenserfahrungen gemacht. Sie wissen, er kann Wunder tun. Und sie fühlen sich wohl in der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist großartig. Und dann hat er es nochmal gesagt, wollt ihr weggehen? Ach, wie kommst du denn drauf? Nein, niemals weggehen. Es gibt keinen anderen Weg. Wir gehen mit dir. Alles klar. Wunderschön. Ein Wohlfühlempfinden ist das. Also, das ist herrlich mit Jesus. Und so könnte es immer bleiben. Und auf einmal kommt der Jesus und sagt, er müsste in die Hände der Menschen gegeben werden und gekreuzigt werden. Und da sagt er, das kann doch nicht sein, sagt der Petrus. Und nimmt nun Jesus beiseite. Das ist das erste Mal in dieser Entwicklung von den beiden Brüdern, dass Andreas nun das nicht mitkriegt und auch nichts dazu sagen kann, weil er einfach das nicht hört. Er sagt, komm doch mal ein bisschen zur Seite, Jesus. Das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sagt zu ihm, geh weg von mir, Satan, du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Ja, ist das zu fassen? Der Petrus, der so gewachsen ist im Glauben und jetzt diese herzliche Gemeinschaft mit Jesus hat und es gibt keinen anderen Weg, keine Alternative, da wollen wir immer bleiben und großartig, nicht wahr? Diese herrliche diese Erweckungsluft da unter ihnen und so, wunderschön. Und da sagt Jesus, geh weg, Satan, zu ihm, zu Petrus. Ja, gibt's denn sowas? Auch in diesem Wohlfühlen von diesen vorangegangenen Punkten, die ich hier beschrieben habe, diese Liebe zu Jesus, das Vertrauen zu ihm, dass man Wunder erlebt und dass man ihm verspricht, wir wollen immer bei dir bleiben, nie woanders hingehen. Auch in dieser herzlichen Gemeinschaft mit Jesus, da ist offenbar noch sehr viel Menschliches. Der Petrus hat noch nicht begriffen, was der Heilsweg ist, dass Jesus sterben muss am Kreuz und dass dadurch erst die Gemeinschaft mit ihm wirklich auf Dauer möglich ist. Dass es nicht nur darum geht, dass er jetzt so immer hinter ihm hergeht und möglichst in seiner Nähe ist und so, sondern was da eigentlich noch geschehen soll, das hat er ja noch nicht begriffen. Das Geheimnis der Erlösung hat er noch nicht verstanden. Und dann der nächste Schritt, Punkt 7, wenn wir so wollen. Das ist nochmal so ein bisschen ähnlich. Da sagt er, Lukas 22, oh Entschuldigung für die, die mitschreiben, ich habe vorhin die Texte nicht alle angegeben, aber Sie können mich nachher fragen, ich kann es nochmal so sagen. Lukas 22, etwa Vers 33, ich gehe mit dir ins Gefängnis und in den Tod. Da sagt Jesus, wenn du dich der mal einst bekehrst, oh wie denn, was heißt denn das, Jesus, also ich bin doch mal bekehrt, also was fehlt mir da noch? Der Satan hat euer begehrt, also wahrscheinlich auch eine Erinnerung an dieses Wort, geh von mir weg, Satan. Der Satan ist in dir drin und der Satan wirkt weiter in dir und der hat euer begehrt, der will euch wegbringen von mir. Aber ich habe für euch gebeten, dass euer Glaube nicht aufhöre. Petrus hat also eine Krise durchstanden, aber jetzt meint er, es könnte ihn nichts mehr erschüttern. Ich bleibe immer bei dir. Es ist schon klar, ich habe nicht alles begriffen, also vieles Menschliches ist in mir und so, aber jetzt weiß ich, du musst sterben, okay, aber dann gehe ich wenigstens mit. Ich gehe mit dir ins Gefängnis und in den Tod. Sogar bis in den Tod. Nichts, selbst der Tod, kann mich mehr von dir trennen. Aber vielleicht ein kritisches Wort in einem unachtsamen Augenblick von einer unbedeutenden Magd da am Kohlenfeuer. Wir kennen die Geschichte. Jesus sagt zwar ihm, du wirst mich verleugnen, ehe der Hahn dreimal kräht, aber trotz dieser Warnung tut er es und verleugnet ihn doch. Und dann das letzte Mal, da habe ich diese Geschichte aus Johannes 21 genommen, wo sie zum letzten Mal nach der Auferstehung Jesus begegnen, wo sie auch wieder am Fischen waren. Und dann hat er für sie das Frühstück am Ufer bereit und sie kommen dahin und sie merken, dass der Auferstandene mit ihnen spricht. Und dann sagt Jesus zum Petrus, komm, lass uns ein bisschen weggehen. Sie gehen da wahrscheinlich so am Strand lang, einen kleinen Spaziergang. Das Wort vom Gehen, was ich hier zitieren will, es wird dich ein anderer führen, wohin du nicht willst. Er war immer der selber geführt hat, der Petrus. Und Jesus beauftragt ihn ja sogar, die Gemeinde zu führen, voranzugehen. Aber am Ende, und es wird da auch erklärt im Johannes-Evangelium, was damit gemeint ist, nämlich der Märtyrertod, am Ende wird dich doch einer dahin führen, wo du letzten Endes nicht hin willst. Im Grunde genommen ist immer noch dein eigener Wille da drin, wo du, aber ich selber werde dich letzten Endes führen, einen schweren Weg. Eine lange Entwicklung. Bei Andreas ist das ein bisschen bescheidener. Der muss nicht von Jesus kritisiert werden, geh weg von mir, Satan. Der muss nicht in diese tiefe Krise stürzen. Er ist nicht erst groß begeistert, nie werde ich dich verlassen, ich werde mit dir ins Gefängnis, in den Tod gehen. Das tut er nicht, aber er muss auch nicht da tief hinunter, wo er, der Petrus, hinausläuft und bitterlich weint. Bei Andreas ist das alles ein bisschen schlichter, aber auf seine Weise dient er auch Jesus und dem Bau seines Reiches. Wenn man das mal in der Konkordanz nachschlägt, an 4 Stellen wird der Andreas besonders erwähnt und an 3 Stellen davon wird erzählt, dass er jemanden zu Jesus führt. Das finde ich interessant. Also die eine Stelle haben wir gelesen, Johannes 1. Er führt Petrus, seinen Bruder Simon, zu Jesus. Und dann in Johannes 6, Vers 2 wird berichtet, wie er bei der Speisung der 5000 den Jungen mit den Broten und den Fischen zu Jesus führt. Und dann in Johannes 12, Vers 22, wie er die Griechen, also wahrscheinlich griechisch sprechende Juden, zu Jesus hinbringt. Und dann wird er noch ein viertes Mal erwähnt, da führt er nicht jemanden zu Jesus, das ist, wo von der Zerstörung des Tempels die Rede ist. Sonst wird Andreas nicht mehr persönlich genannt. Nur in den Aufzählungen der Jünger kommt er als Name halt vor. Aber wenn einer viermal da einzeln erwähnt wird und dreimal, wie er jemanden zu Jesus führt, ich denke, das macht deutlich, was er für ein Mensch war. Er war nicht so eine herausragende Persönlichkeit wie der Petrus. Nicht so aktiv, nicht so schnell, nicht so dynamisch und energiegeladen. Ich beneide die Leute auch immer, die so energiegeladen sind, wie der Bruder Messinger zum Beispiel. Aber er war ein Mensch, der einfach zurückstehen konnte hinter Petrus, aber der diese Aufgabe, die ihm besonders gegeben war, wofür er wahrscheinlich eine besondere Gabe hatte, ausgefüllt hat, der Menschen zu Jesus geführt hat. Man kann deshalb nicht sagen, dass er weniger wichtig wäre als der Petrus. Aber um die Wichtigkeit geht es ja sowieso nicht. Es geht darum, dass wir den Auftrag ausführen, den Gott uns zugeteilt hat. Wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus, darum bitten wir dich, dass du uns zu Menschen machst, die das tun, was du ihnen aufträgst, wofür du ihnen die Gaben gegeben hast und sich da nicht drücken. Wir danken dir, dass du an diesen Personen uns das vor Augen stellst, dass jeder seine Aufgabe hat und dass du auch mit jedem seine Geschichte hast und dass du an jedem weiterarbeiten musst. Hilf uns, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was da ist, sondern dass wir dir näher kommen, dass wir mehr von dir lernen und dass wir mehr von dir Kraft und Aufträge empfangen, um mit an deinem Reich zu bauen. Hab Dank dafür. Amen.